ARD.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten.
Das war ein ganz großes Geschenk. Also von daher war das, was manche als Lebensniederlage von außen empfunden haben und was es sicherlich in mancherlei Hinsicht auch war, nämlich mein Rücktritt, der größte Segen, der mir passieren konnte.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Sie kennen das, dem gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie heute in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung begrüßen zu dürfen. Zusammen, wie immer, mit unserem Experten, der uns aus Leipzig zugeschaltet ist, Professor Ulrich Hegerl. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Guten Morgen.
Wir haben heute einen, wenn man das sagen kann, in diesem Zusammenhang, Traumgast, den Sie alle kennen, den ich gar nicht mehr vorstellen muss. Das ist Karl Theodor zu Guttenberg. Grüß Gott, Herr zu Guttenberg.
Grüß Gott, Herr Schmidt. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Ich sag vielleicht noch zwei Punkte, falls es zwei Menschen gibt, die lange Zeit in der Raumstation waren oder was, die Sie nicht kennen. Natürlich kennen wir Sie alle als den früheren Bundesverteidigungsminister. Mittlerweile sind Sie freier Unternehmensberater, Fernsehmoderator, Autor und Sie haben einen wöchentlichen Podcast, der heißt Gysi gegen Guttenberg. Das heißt, mit meinem auch verehrten Kollegen Gregor Gysi sind Sie da wöchentlich auf Sendung. Und es ist natürlich so, das Thema heute ist Depression, aber das ist wirklich eine Sache, die mir privat auf den Nägeln brennt. In diesen Zeiten als ehemaliger Verteidigungsminister, sagen Sie, Gott sei Dank ist dieser Kelch an mir vorübergegangen oder wären Sie jetzt doch gern noch in der Verantwortung?
Ich bin wirklich gottfroh, nicht mehr im politischen Zirkus herumturnen zu müssen. Das hat aber andere Gründe als die Zeiten, in denen wir leben, sondern ich durfte wirklich irgendwann feststellen, dass ich diesen Anforderungen einfach schlicht nicht gewachsen bin. Und das ist eine Feststellung, die fällt einem nicht ganz leicht, wenn man im Amt ist, aber auch da hat sich das schon abgezeichnet. Und ich glaube, es sind andere eher für das harte, bissige, nicht immer nur liebevolle und aber trotzdem sehr benötigte politische Geschäft gemacht als ich.
Können Sie das ein bisschen präzisieren, wenn Sie sagen, Sie waren den Anforderungen nicht gewachsen?
Ich habe relativ bald, noch nicht als Abgeordneter, weil da ist man doch sehr, sehr viel mit Menschen zusammen, die einem auch sehr viel widerspiegeln und wo man sich sehr viel mehr noch unter Selbstkontrolle hat. Aber dann insbesondere, als ich doch sehr früh und viel zu schnell in diese hohen Ämter aufgestiegen bin, bin ich einfach an die Grenzen meiner Belastbarkeit gestoßen. Und das sind Grenzen, die sind physischer Natur. Aber ich habe dann eben auch festgestellt, wie zunehmend mein Geistschaden nimmt dabei. Das geht sicherlich auch Hand in Hand. Und wo ich begonnen hatte, einfach die Kontrolle über mein Leben nicht mehr in der Form wahrnehmen zu können, wie ich mir das im besten Falle vorgestellt habe. Und ich bin wahrscheinlich einfach schlicht nicht mit dem Naturell ausgestattet, um dem so standhalten zu können, dass ich dabei die innere Unabhängigkeit, die mir immer unglaublich wichtig war, bewahrt hätte. Und gleichzeitig dabei auch noch etwas zu führen, was jetzt so furchtbar banal klingen mag, aber ein zufriedenes, ausgeglichenes und hoffentlich auch fröhliches Leben. Und das hat zunehmend Schaden genommen. Und dann bedurfte es wahrscheinlich, sagen wir mal, eines echten Schlages, um das dann auch in der notwendigen Härte feststellen zu dürfen. Ich sage jetzt heute dürfen, in dem Moment ist es eher ein Hinnehmen müssen. Aber um sich eben auch wirklich sicher zu sein, es ist richtig, das politische Geschäft zu verlassen. Und den Eindruck habe ich sicherlich damals in den Jahren, in denen ich dort tätig war, nicht hinterlassen. Aber es ist, das politische Leben ist natürlich auch immer in gewisser Weise ein Großschauspiel und wo man eines unter allen Umständen immer wieder versucht zu überdecken und das sind Schwächen. Und die Möglichkeit dann irgendwann zu haben, sich seinen Schwächen zu stellen, seine Schwächen einzugestehen, aber auch damit seine Schwächen zu bearbeiten, das war ein ganz großes Geschenk. Also von daher war das, was manche als Lebensniederlage von außen empfunden haben und was es sicherlich in mancherlei Hinsicht auch war, nämlich mein Rücktritt, der größte Segen, der mir passieren konnte.
Ja, das haben Sie schon in der Schlussphase Ihrer Zeit als Minister gemerkt. Das war schon im Grunde im Anflug, bevor dann der, wie Sie sagen, der Schlag kam und Sie zurückgetreten sind.
Ja, das war weniger in der Schlussphase als wahrscheinlich schon während der gesamten Zeit als Minister und auch schon in der dann sehr intensiven Zeit, wo ich als Abgeordneter unterwegs war. Ich war ja da mal ganz kurze Zeit auch für 99 Tage Generalsekretär einer Partei. Da haben Fliehkräfte auf mich gewirkt, die mich innerlich verändert haben, beziehungsweise die Dinge hervorgekehrt haben, die wahrscheinlich schon lange in mir schlummerten, aber die ich mit mehr oder weniger großer Eleganz zu verdrängen und zu verdecken gewusst habe und wo einen der Rhythmus des Tagesgeschäftes natürlich auch eine ständige Ablenkung ist. Und über die Ablenkung hat letztlich nicht mehr die Beschäftigung mit sich selbst stattgefunden. Und das ist etwas, was erst danach sich dann darstellen ließ. Und deswegen brauchte es wirklich dieses in eine Offenheit einkehren dürfen, ein Wiederfinden einer gewissen Normalität, wobei die ersten Monate danach alles andere als normal waren, weil ich eben mich wirklich erst einmal auch mit mir selbst, mit meinen Belastungen und wie es dann auch danach festgestellt wurde, auch mit einer seelischen Erkrankung zu beschäftigen und zu befassen hatte.
Was wurde da konkret diagnostiziert, wenn Sie sagen seelische Erkrankung?
Also das Erste, was diagnostiziert wurde, war direkt nach dem Rücktritt oder einige Wochen nach dem Rücktritt, war das, was man eine posttraumatische Belastungsstörung nennt. Da habe ich mich zunächst erstmal ganz furchtbar idiotisch gefühlt und meinte, das ist eine Schwäche, die darf ich mir als allerletzter in diesem ganzen Umfeld zugestehen, weil ich hatte ja die Jahre davor, gerade im Amt des Verteidigungsministers, es mit Menschen zu tun, die höchstgradig dieser Störung ausgesetzt waren oder diese Erkrankung hatten. Soldaten, die aus den Einsätzen kamen, die das Schlimmste des Schlimmen erleben mussten und erlebt hatten. Und wo ich mich damals versucht hatte, sehr um ein Phänomen zu kümmern, das stiefmütterlich behandelt wurde, sowohl seitens der Bundesregierung als auch gesellschaftlich kaum wahrgenommen wurde. Und wenn man diese Menschen sieht und das Gefühl dann auch hat, und das hatte ich, dass das bei weitem härter, brutaler, schlimmer war als das, was mir widerfahren war, dachte ich, ich bin wirklich der Letzte, der sich jetzt dieser Schwäche stellen sollte oder stellen müsste und habe das dann auch erstmal verdrängt und habe aber dann gemerkt, dass es verbunden war mit Phänomenen, die ich in der Wucht und in der Härte nicht kannte. Es war wirklich eine zunehmende Anzahl von Panikattacken. Es war die vollkommene Unfähigkeit, immer wieder unter Menschen zu gehen, was ja wirklich das Gegenteil dessen ist, was man während der politischen Zeit als im Tagesgeschäft wahrzunehmen hat. Und das ist, was man ja dann auch professionell und hoffentlich gut macht. Und ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche Kommunikationsschwächen hätte oder mit Menschen nicht umgehen wollte oder könnte. Und plötzlich hatte ich Angst vor Menschen. Und vor Menschen, die ich kannte und vor Menschen, die ich nicht kannte. Und das war dann ein Moment, wo ich mir Hilfe gesucht habe, beziehungsweise wo mich auch meine Familie nachdrücklich gebeten hatte, Hilfe zu suchen. Und dann war das ein schrittweiser Prozess, um zunächst einmal diese Diagnose zu bekommen. Und dann wurde auch diagnostiziert eine Depression, allerdings nicht eine, die jetzt, was man erstmal glaubt, durch diesen Umstand, alles dessen, was damals mit dem Rücktritt zusammenhang, damit zu tun hatte, sondern es war eher ein zusätzlicher Trigger. Es hat sich schon herausgestellt, dass das eine sehr frühe Veranlagung in meinem Leben war und ich mich dann wirklich einer mühseligen und nicht nur vergnüglichen, aber am Ende würde ich sicher sagen, mein Leben wieder auf die Spur bringenden Behandlung unterzogen habe. Und heute ist Gottlob und fröhlich und ausgeglichen und balanciert sagen kann, es hat mir nicht nur geholfen, sondern es hat mich einfach wieder vollkommen auf die Spur gesetzt.
Können Sie da ein bisschen was erzählen, wie die Behandlung aussah? War das eine Therapie?
Das war eine Therapie. Das war für eine kurze Zeit auch ein Zurückgreifen auf Medikamente. Das konnte ich aber Gott sei Dank dann auch nach einem Jahr absetzen. Und was die Therapie anbelangte, war es so, ich habe das auch schon mal während meiner politischen Zeit, als auch meine Familie gesagt hatte, Mensch, lass dich doch mal anschauen, du hast immer wieder auch gewisse Stimmungsschwankungen, die herrschen. Da habe ich das damals noch erstmal verdrängt und habe mir aber dann trotzdem der Familie einen Gefallen getan, es mal zu tun. Und im Politischen lernt man ja eines, dass man gelegentlich Menschen auch von Dingen überzeugen kann, wo man das Gefühl hat, es entspricht nicht so ganz der eigenen Überzeugung oder die Wahrheit so gewiss dehnt. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich die Therapeuten therapiert habe, aber nicht mich selber und war eigentlich so von der vollkommenen Nutzlosigkeit dieses Unterfangens überzeugt. Und das war dann nach dem Rücktritt anders, weil es mir einfach so erbärmlich ging und wirklich schlecht ging, dass ich dann die Gespräche gesucht habe, zunächst in Deutschland und wir sind ja dann in die USA umgezogen. Und ich muss sagen, dass mir in den USA noch mehr geholfen wurde, weil ich da auch einen ganz anderen gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen feststellen durfte und konnte, als das in unserem verhuschten Deutschland, was das anbelangt, üblicherweise der Fall ist.
Das ist ja in Amerika, ich kenne es ja eigentlich nur aus Filmen oder aus Büchern, aber dort geht man eigentlich, wenn man es sich leisten kann, auch fast schon als Qualitätsmerkmal 4-mal in der Woche zum Shrink.
Ja, ist auch dieser herrliche Begriff, nicht? Also Shrink ist ja, hat ja schon, trägt ja im Grunde schon alles in sich, wenn man so will. Ja, nicht nur, also es ist nicht nur ein sich leisten können oder leisten wollen. Klar, hat man auch ein wirklich absurdes Gesundheitssystem dort drüben, wo das leisten können auch eine Rolle spielt.
Ja.
Aber was mich damals beeindruckt hat, ist, dass man beispielsweise bei einem Abendessen, wo man 2/3 der Menschen gar nicht kennt, zum ersten Mal sieht, eben sich nicht über Gott und die Welt, die Politik, um Gott bewahre, das macht den USA derzeit sowieso nur bedingt Spaß, und über die, sagen wir mal, üblichen Smalltalk-Themen austauscht, sondern es sehr, sehr häufig vorkommt, dass man mit großer Offenheit über sein Seelenleben spricht und dann auch mit der gleichen Offenheit, so wie man hier bei uns einen Kniespezialisten sich gegenseitig empfiehlt, eben über seine Shrinks spricht und Empfehlungen abgibt. Und damit einen Austausch hat über etwas, was bei uns immer noch mit einer gewissen Scham, mit einer Distanz begleitet wird, wo man dort einfach das Ganze in ein großes Muster von Krankheiten einbringt. Jetzt kann man sagen, hier bei uns ab 50 redet man über jedes Zipperlein, das einen irgendwo mal anfallen oder anfliegen könnte. Richtig, aber das eine Zipperlein, das viele Menschen in unserem Land eben auch betrifft, spart man tunlichst aus. Ist in den USA anders. Und das hat mir gut getan, weil dem Ganzen eine Normalität gegeben wurde, wobei Normalität da jetzt fast ein bisschen zynisch klingt. Aber es hilft einen eben auch letztlich bei der Therapie. Und wahrscheinlich hat das Ganze auch nochmal beschleunigt.
Ja, es bessert sich nach und nach. Die Erfahrung machen wir ja auch hier bei der Stiftung in Deutschland, was die Öffentlichkeit und die Herstellung von Öffentlichkeit angeht. Und deswegen auch nochmal wirklich vielen Dank an Sie. Wenn natürlich jemand von Ihrem Bekanntheitsgrad sich dazu öffentlich äußert, wird das sicher für viele auch ein Anlass sein, vielleicht selber da aktiv zu werden. Das Erstaunliche ist ja, ich meine, Sie waren ja zu Glanzzeiten ein Star in der Politik. Wie das so ist, ganz schnell, Sie waren schon im Gespräch eventuell als künftiger Kanzler, dann kam sozusagen
Gottlob ist dieser Kelch an mir vorübergegangen. Ja, also.
Die andere Seite der Medaille, aber ich sag's mal so, wenn man jemand nicht mit Depression in Verbindung gebracht hätte, dann waren Sie das, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja, konnten Sie sich denn in Ihrer politischen Zeit, in Ihrer aktiven Zeit noch, sagen wir mal, im Kollegenkreis jemanden anvertrauen?
Nein, weil da wusste ich ja noch nicht wirklich, um was es sich handelt. Also da hatte ich einfach nur dieses Gefühl des Überschätztseins, der Überforderung, der Launenhaftigkeit. Aber ich konnte es noch nicht wirklich zuordnen. Und insbesondere, als ich dann gemerkt habe, dass, wie ich das vorhin ja gesagt hatte, dass ich dazu neigte, die Therapeuten zu therapieren, ja, war mir das einfach in der Form noch nicht gewahr. Ich war mir noch nicht klar, um was es sich da handelte und hatte deswegen diesbezüglich auch nie das Gespräch gesucht. Dazu kommt natürlich noch etwas, dass dieser vollkommen verrückte Rhythmus des politischen Daseins diese ruhigen Momente kaum zulässt. Ich habe ja mit Freuden festgestellt, dass sich jetzt der ein oder andere, ich glaube, der Michael Roth war ja auch schon bei Ihnen jetzt, ja, begonnen hat, in der Politik sich auch in der Hinsicht einfach auch mal zu öffnen, sich die Zeit zu nehmen und dieses Stärkegegockel, was man in der Politik über Jahre und Jahrzehnte versucht hatte vorzuspielen, einmal mit dieser Realität zu konfrontieren. Und das war, jetzt ist es ja bei mir doch auch schon 13 Jahre her oder 14 Jahre bald, als ich in Berlin unterwegs war, damals noch eigentlich ein vollkommenes No-Go. Also das hat als solches nicht stattgefunden. Und deswegen war das für mich damals ein Thema, wo ich erst über die Diagnose festgestellt habe, gut, darum hat es sich auch davor schon gehandelt. Und ich habe über Jahre, wahrscheinlich über Jahrzehnte, Dinge verdrängt, die man sehr viel früher hätte angehen müssen. Also ich habe gesagt, es wurde dann auch festgestellt, dass es bei mir auch schon die Anlagen sicherlich aus der Kindheit heraus gab. Das hat dann letztlich auch einen Teil der Therapie hervorgebracht. Und dann geht es ja darum, dass man einfach einen beginnt. Für mich war dieses Bild eher einen extrem schweren Vorhang, da passt wahrscheinlich fast sogar das Bild des Theatervorhangs, langsam von sich wegzuwuchten. Und dieser Vorhang war sicherlich 40 Jahre lang meines Lebens, oder wann bin ich zurückgetreten, da war ich 39, war dieser Vorhang mehr als präsent. Und dann habe ich plötzlich das Schieben und das Drücken und das Wegbewegen begonnen, aber in der Zeit davor eben noch nicht.
Hat es denn dann auch nochmal Ihre Sicht auf Ihre Kindheit oder Ihre familiäre Herkunft verändert, was Sie da in der Therapie gelernt oder erfahren haben?
Ja klar, ich werde jetzt nicht in jedes Detail gehen, aber ja, das, was in meiner Familie eine große Rolle gespielt hatte, war, dass ich noch nicht der Einzige war, wie man danach feststellen konnte, der mit seelischen Problemen zu kämpfen hatte. Mein Vater beispielsweise, das werden Sie wissen, der war ja, sagen wir, der fiel ja ebenso wie ich auch so gewiss aus der Rolle. Der war Künstler, war Dirigent und ja, war ein zutiefst depressiver Mensch, der sich nie hatte behandeln lassen. Ganz spät dann einmal, wo das dann auch sehr, sehr klar diagnostiziert wurde. Es gab sogar die Befürchtung, dass es eine gewisse bipolare Veranlagung bei ihm gab. Und da hatte er eine ganz schreckliche Angst davor, sich therapieren zu lassen, weil er geglaubt hatte, insbesondere wenn er Mittel nehmen müsste, dass ihm das einen Teil seiner künstlerischen Kreativität rauben würde. Was ich glaube auch nicht eine ganz unberechtigte Befürchtung ist. Und hat sich dem nie gestellt. Wir haben das aber als Kinder natürlich wahrgenommen. Ich glaube, wir haben uns als Kinder, Jugendliche und später junge Erwachsene durchaus auch die Selbstdiagnose, oder nicht selbst, aber die Ferndiagnose Depression bei unserem Vater zugetraut, aber letztlich uns nie selbst oder ich mich selbst nie damit konfrontiert und mir die Frage gestellt, gibt es da möglicherweise etwas, was eine ähnliche Veranlagung bei mir sein könnte. Und deswegen hat das wahrscheinlich die Verdrängung nochmal verstärkt. Und das waren Zeiten, wo man in der Jugend sich mehr befasst hatte mit den Menschen, denen man eigentlich anvertraut ist und das Gefühl hatte, man hat mehr Verantwortung für seinen Vater, für seine Eltern. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Sowas spielt ja auch oft eine Rolle in gewissen Entwicklungen, die man im Leben durchmacht. Und das alles wurde dann auch mal aufgearbeitet. Und weiter ins Detail will ich nicht gehen, aber es ist schon ein Bogen, der sich dort herausgebildet hat und der dann kulminiert ist in einem Moment der Totalüberlastung, einer Situation, wo ich mich dann einfach körperlich einfach so erschöpft war, auch durch das politische Geschäft, durch die Härte der Angriffe, durch, was wir ja in unserem Land ja auch gerne machen, durch die Nachtreterei, die dann noch stattgefunden hat und. Also irgendwann ging es einfach nicht mehr.
Ja.
Und das war dann der Moment, wo ich den Hebel umlegen musste und es Gott sei Dank getan habe und es dann doch auch schnell ging. Also rückblickend muss ich sagen, ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, aber ich habe auch nicht länger gebraucht. Und ich kann heute sagen, wie gesagt, dass ich einfach mich in einer wirklich ganz wunderbaren Grundausgangssituation befinde, in der ich nicht wäre, wenn ich mir damals nicht Hilfe gesucht hätte.
Das ist fantastisch. Konnten Sie denn auch so Techniken erlernen, wo, wenn Sie jetzt merken, so am Horizont, da taucht wieder so ein kleiner Schatten auf, dass Sie sagen, da mache ich jetzt das und das und dann habe ich die Sache sofort wieder im Griff?
Ja, sicher. Wobei ich sagen muss, das war jetzt ganz lange nicht mehr der Fall. Also, dass diese Warnsignale, Frühwarnsignale, die mir damals auch geschildert wurden und ja, dass die sich wieder eingestellt hätten. Also, das ist seit Jahren nicht mehr der Fall. Gottlob. Wobei mir auch gesagt wurde, lullen Sie sich und mal nicht zu sehr ein. Sowas kann auch immer mal wieder hereindonnern. Aber es donnerte bislang nicht. Es blitzte auch nicht am Horizont. Aber es waren viele Dinge von ganz banal, wie man tatsächlich einfach oder es ist alles andere als banal, aber beginnt, sich zunächst mal auf seine eigene Mitte, auf sich selbst zu konzentrieren, nicht dieses Zwanghafte immer alles, jeden Gedanken nach außen zu richten. Es hatte sehr viel damit zu tun, wie man, das ist nun tatsächlich banal, aber auch das können die meisten Menschen nicht. Ich glaube, das wurde gelegentlich auch schon in Ihrer Sendung geschildert, wie man schlicht mit Atemtechniken und solchen Dingen umgeht. Mir hat geholfen, parallel dazu, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen. Und das ist etwas, das mache ich bis heute mit großem Vergnügen sogar, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt. Und dann gab es noch eine Begegnung, die ich hatte, das war in den USA, es war auch mal eines dieser ominösen Abendessen, allerdings ein größeres, wo ich einem, ich habe das zuletzt auch mal in meinem TED-Talk dargestellt, wo ich einer sehr, sehr bekannten Persönlichkeit begegnet bin, ich möchte jetzt nicht sagen, wer das war, der durch einen so unfasslichen Skandal geschlittert ist einmal in seinem Leben, wo meiner geradezu als Zwergengewächs dagegen erscheint. Und den habe ich an dem Abend damals beobachtet. Und ich habe selten einen so ausgeglichenen, fröhlichen, zugewandten Menschen gesehen und beobachtet wie ihn. Und irgendwann festgestellt, dass er einer war, der jetzt nicht selbst die Aufmerksamkeit suchte, sondern anderen Menschen seine Aufmerksamkeit gegeben hat. Und irgendwann hat er mich angesprochen und ich fühlte mich da schon so etwas seltsam, als er mich da ansprach. Und habe mir aber dann ein Herz gefasst und habe gesagt, hör mal zu, mein Lieber, also im Gegensatz zu meiner Scheiße ist deine, die du durchgelaufen, durch die du durchmarschiert bist, geradezu ein Berg, nicht? Ja. Und wie kommst, dass du jetzt einfach erstens so ein fröhlicher Mensch bist, außerdem dich jeder liebt in diesem Raum. Was verdammt nochmal hast du eigentlich gemacht? Und dann hat er mir in einem wirklich bemerkenswerten Gespräch einfach mal die Kraft von Aufmerksamkeit geschildert. Und zwar die Kraft, die zerstörerische Kraft von Aufmerksamkeit, die auf einen Menschen wirken kann, das muss ich Ihnen nicht sagen, Herr Schmidt, die in unserem öffentlichen Geschäft eine Rolle spielt, wie aber auch die heilende Kraft von Aufmerksamkeit, wenn man beginnt, sie auf sich selbst zu richten. Ja. Und aus dem auf sich selbst richten, sie dann auch wieder anderen geben zu können, aber in einer anderen Form, in einer Form, die jetzt nicht von Vorurteilen geprägt ist und, und. Und das ist etwas, wo er gesagt hat, das war im Grunde für ihn der balancierende Faktor. Und jetzt mal fern von jedem esoterischen Hokuspokus, hat das natürlich auch sehr viel damit zu tun, zu begreifen, wie, und darauf hat er mich auch nochmal hingewiesen, damit habe ich mich danach sehr beschäftigt und es hat mir sehr geholfen, dass man einfach, wie viel Kraft man aus einer gewissen Gegenwärtigkeit heraus schöpfen kann. Also, dass man diese Dauerbefassung mit den einer unveränderbaren Vergangenheit und den Illusionen der Zukunft, die fast jeden Menschen Stunden des Tages raubt. Und stattdessen aber mal zu sagen, eine vollkommen neutrale, weder positive noch negative Kraft liegt in der Gegenwart und daraus zu schöpfen, das ist etwas, das hat mir enorm geholfen. Zusätzlich zu dem ein oder anderen therapeutischen Ansatz, den ich Ihnen schon geschildert habe. Also es bedurfte noch dieser Anekdote eines wirklich bemerkenswerten Menschen, der mir seine gesamte Lebensfröhlichkeit nach einem, wie ich sagte, nicht unerheblichen Haufen Scheiße, darf man das in der Sendung sagen, ich hoffe, dann irgendwann noch zusätzlich aufs Knie gebunden hat. Und da schleppe ich seither fröhlich auf meinem Knie mit rum.
Ja, fantastisch. Und das ist natürlich eine wunderbare Zäsur für den ersten Teil unseres Gesprächs. Wirklich eine großartige Anekdote, weil jetzt die Hörerinnen und Hörer natürlich sagen können, wer war diese überwältigende Persönlichkeit? Ich habe einen Verdacht. Soll ich den Namen nennen? Sie brauchen es ja nicht zu kommentieren.
Ich kommentiere gar nichts. Ich habe es ihm auch versprochen, dass ich es nie sagen werde.
Ja, meiner Meinung nach war es Bill Clinton.
Ich schweige.
Ich kann Ihnen auch sagen, wieso ich auf Bill Clinton komme, weil ich Leute kenne, die ihn auch persönlich getroffen haben und der Satz fiel, wenn er den Raum betritt, hast du das Gefühl, du bist gemeint.
Ja, das so ist Bill Clinton. Da gibt es aber tatsächlich auch anderen, denen das gelingt. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, so mit seinem Leben umzugehen. Und Sie werden es mir trotzdem nicht entlocken.
Nein.
Aber er ist auf jeden Fall eine Figur, die in dieses Muster passen könnte oder würde.
Ja. Und wenn es nicht Bill Clinton war, dann haben wir durch Ihre Schilderung Donald Trump mal von der anderen Seite kennengelernt.
Ich, ja. Also wenn ich es einem nur, wenn ich es einem nur begrenzt zutraue, ihm, ja. Mhm.
Ja. Also vielen Dank bis hierher. Das war ganz toll und das ist ein sehr großer Dienst, den Sie hier unserer Stiftung erweisen, dadurch, dass Sie sich da so freimütig äußern. Ich darf Sie bitten, dass Sie noch sozusagen in der Leitung bleiben, denn wir gehen jetzt zum zweiten Teil zu Professor Hegerl und Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, sich nochmal wieder ins Gespräch einzuklinken oder Sachen beizusteuern oder auch zu korrigieren.
Prima, danke.
Wenn Sie mich hören, vielen Dank auch von meiner Seite. Ne? Wunderbar, dass Sie da mitgemacht haben und sehr, sehr eindrücklich Ihr Gespräch und sehr lehrreich. Danke.
Für die wenigen, die Professor Hegerl noch nicht kennen sollten, darf ich ihn noch mal kurz vorstellen. Professor Ulrich Hegerl ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat eine Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Herr Hegerl, da haben wir doch jetzt wirklich ein wunderbar informatives und, wie ich finde, auch unterhaltsames Gespräch gehört mit Herrn zu Guttenberg. Und wir hatten ja heute so ein bisschen den Schwerpunkt drauf auf Routinen im Alltag, die vielleicht zu einer Depression führen können oder auch Routinen zu entwickeln, wie einem aus einer Depression rausgeholfen werden kann. Kann so ein stressiger Lebenswandel, wie wir ihn aus den Zeiten des Ministers Guttenberg gehört haben, kann das ein Auslöser für Depression sein?
Ja, ich glaube, der Begriff Auslöser, der trifft es genau, denn Herr zu Guttenberg hat ja auch geschrieben, dass in seiner Familie psychische Erkrankungen, auch bei seinem Vater Depressionen vorgelegen haben. Also die Veranlagung ist eben sehr, sehr wichtig bei dieser Erkrankung. Und wenn man die Veranlagung hat, dann können solche extremen Belastungen, wie sie der Politbetrieb mit sich bringen kann, schon ein Auslöser sein. Aber er hat ja auch geschildert, dass er in seiner Jugend bereits Anzeichen einer Depression hatte, wo diese Belastungen vielleicht gar nicht vorgelegen haben. Und man erlebt dann nicht selten auch, wenn die Menschen in der Rente sind, die berufliche Belastung wegfällt, dass sie dann möglicherweise trotzdem nochmal eine depressive Krankheitsphase bekommen können. Also man darf diese äußeren Faktoren auch nicht überbewerten, aber als Auslöser spielen sie in jedem Fall eine Rolle.
Gibt es bestimmte Berufe, wo man vielleicht eher gefährdet ist?
Es gibt Berufe, wo Menschen häufiger die Diagnose bekommen. Das sind zum Beispiel bei Ärzten oder auch im sozialen Bereich, wo vielleicht auch das Stigma dieser Erkrankung etwas geringer ist und die Menschen sich eher Hilfe holen und dann auch eher häufiger die Diagnose bekommen. Aber dass man jetzt sagt, besonders stressige Berufe, diese Menschen erkranken besonders häufig, das ist nicht der Fall.
Ein Thema, was ja hier in unseren Podcasts immer wieder vorkommt, das ist das Thema Schlaf. Zu viel Schlaf, zu wenig Schlaf und vielleicht könnten Sie das noch mal kurz erwähnen. Schlafentzug kann ja in gewissen Phasen unter ärztlicher Anleitung auch ein Therapiebaustein sein.
Ja, das ist sehr, sehr spannend und für viele Betroffene auch überraschend, dass eine Reduktion der Bettzeit und sogar ein Schlafentzug antidepressiv wirkt bei etwa 60% der Menschen. Das ist insofern überraschend, als man in der Depression sich ja immer völlig erschöpft und überfordert fühlt und sowieso nicht gut schlafen kann häufig. Schlafstörung ist ja auch ein Diagnosemerkmal der Depression. Aber das ist sehr, sehr gut belegt und wenn man die Menschen überzeugen kann, das mal auszuprobieren, das erfolgt im Rahmen von stationären Behandlungen in der Regel, dann erleben sie zu ihrer meistens großen Überraschung, dass plötzlich das Frühstück wieder schmeckt oder sie wieder lächeln können, die Hoffnung zurückkommt, obwohl sie ja vielleicht seit vielen, vielen Wochen in einer Depression gesteckt sind. Allerdings ist es ein vorübergehender Effekt, wenn sie dann wieder länger schlafen. In der darauffolgenden Nacht, dann kommt die Depression leider meist zurück. Aber das zeigt, dass wenn man die Kraft hat und die Depression deutet sich vielleicht an am Horizont, dass es dann oft gar nicht gut ist, wenn man früher ins Bett geht, weil man sich erschöpfter fühlt oder länger liegen bleibt oder gar tagsüber hinlegt. Da ist es meistens gut, dass man den Schlaf-Wach-Rhythmus beibehält und dann doch, auch wenn es schwerfällt, am Morgen aufsteht. Ja, das ist ein interessanter Zusammenhang, der eben zeigt, dass die Müdigkeit in der Depression etwas anders ist als eine Müdigkeit, die man vielleicht kennt, wenn man zu wenig geschlafen hat oder wenn man eine Infektion hat und einem die Augen dann zufallen. Man ist in der Depression nicht schläfrig, sondern eher so dauerangespannt, wie vor einer Prüfung.
Das war ein zweites, immer wieder, haben fast alle gesagt, ganz, ganz wichtig und sehr hilfreich war eine klare Tagesstruktur, die so banal sein kann, wie man sich vielleicht gar nicht zu sagen traut. Also das heißt, das Aufstehen, das Anziehen, das die Küche aufräumen, mit dem Hund rausgehen, einfach so ein Gerüst zu haben jeden Tag. Wie viel Tagesstruktur ist sinnvoll oder kann man sagen, es gibt so eine gewisse Mindestanforderung, die man vielleicht, wenn man noch dazu in der Lage ist, sich verordnen sollte, um so eine Depression in den Griff zu halten?
Es ist hilfreich, wenn man sich eine Art Wochenplan macht, dass man am Sonntag zum Beispiel sich mal eine Stunde hinsetzt und dann für jede Stunde in den kommenden 7 Tagen sich überlegt, was mache ich dann. Ne? Entspanne ich, ja, lese ich was, habe ich Pflichten, die ich zu erfüllen habe, gibt es Hobbys, gibt es auch angenehme Dinge, die ich einbauen kann. So ein Wochenplan hilft einem, sich von der Selbstüberforderung zu schützen. Denn viele Menschen mit der Depression, die wollen es oft sehr vielen Menschen recht machen, die sind oft sehr verantwortungsvoll, sehr hilfsbereit und manövrieren sich dann selber in eine Überforderung. Und wenn man so einen Wochenplan hat, kann man dem etwas gegensteuern. Der Schlaf-Wach-Rhythmus spielt da eben auch eine große Rolle, dass man eben auch sagt, um die und die Uhrzeit stehe ich auf und bleibe nicht noch eine Stunde liegen in der Hoffnung, dass ich mich dann nochmal erhole, weil es ist in der Regel nicht der Fall. Die Menschen sind ja oft am Morgen noch depressiver als am Abend. Wenn sich dann im Laufe des Tages so ein Schlafdruck aufbaut, dann hat es oft einen positiven Effekt auf die Depression und am Abend ist sie dann oft sogar leichter ausgeprägt als am Morgen.
Karl Theodor zu Guttenberg hat ja erzählt, wie sehr es ihm geholfen hat, überhaupt die Gesamtzeit in den USA, aber auch wie dort mit Depression umgegangen wird, dass es möglich ist, in Gesprächen, beim ganz normalen Abendessen, das ganz offen zu erzählen. Sie sind ja auch international unterwegs mit Kolleginnen und Kollegen. Machen Sie die Erfahrungen auch? Gibt es da Unterschiede in den einzelnen Ländern?
Ja, es sind große, große Unterschiede im Verständnis, was eine Depression ist, ob das persönliches Versagen eher so wahrgenommen wird oder ob es eben eine Erkrankung wie jede andere auch ist. Da hat sich ja auch bei uns, wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, viel getan in den letzten Jahrzehnten. Manche Länder haben da noch einen Weg vor sich, andere sind schon ziemlich weit, vielleicht auch weiter als wir hier in Deutschland und sehen, dass Depression eben sehr viel mit dem Pech, eine Veranlagung dafür zu haben, zu tun hat, aber eben auch mit, wie man sein Leben aufbaut. Das fand ich auch sehr, sehr eindrücklich von Herrn zu Guttenberg, dass er die Bedeutung des Zu-sich-selbst-Finden thematisiert hat, dass man so eine innere Stimmigkeit herstellt zwischen dem, was man macht und von einem erwartet wird und was man kann, dass da nicht zu große Spannungen sind und man auch nicht zu sehr eine Fassade aufbauen muss und die hochhalten muss, vor allem auch nicht gegenüber Menschen, die einem wichtig und nahe sind, weil das eben auch sehr viele Kräfte kostet. Das hat er, finde ich, sehr eindrücklich geschildert. Die Achtsamkeit ist ja auch ein Psychotherapieansatz, für den es sogar einige Studien gibt, die zeigen, dass der auch bei Depressionen eine positive Wirkung haben kann. Da geht es eben auch um das Jetzt, hier und jetzt und dieses Bewusstwahrnehmen und die Bewusstheit intensivieren und nicht nur in dem, was man früher falsch gemacht hat und dem, was einen in der Zukunft droht, zu beschäftigen, sondern eben auch den Moment wertschätzen. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz unabhängig von der Depression vielen Menschen gut tun würde.
Da kann ich eine Hörerfrage einfließen lassen. Amelie fragt uns, habt ihr Tipps für Depression in der Partnerschaft?
Ja, für den Partner von jemandem, der an der Depression erkrankt ist, da ist ein Tipp, sich zunächst mal informieren über die Erkrankung, damit man das veränderte Verhalten nicht persönlich nimmt, nicht als Lieblosigkeit auffasst, nicht als ein sich gehen lassen, sondern dass man sieht, schuld ist die Erkrankung. Dann muss man jetzt einen Erkrankten nicht mit Samthandschuhen anfassen und man kann durchaus mal sagen, komm, jetzt gehen wir mal raus, wir unternehmen was, das muss doch möglich sein. Also sowas ist jetzt keine Todsünde, wenn man hier auffordert, den Erkrankten aktiv zu werden. Aber wenn man sich informiert hat über die Erkrankung, dann weiß man, wenn der Erkrankte sagt, ich schaff's einfach nicht, dass man das einfach akzeptiert. Denn in einer schweren Depression schaffen es die Menschen nicht mehr, sich richtig zu ernähren, aufzustehen, geschweige denn irgendetwas zu unternehmen. Und das muss man einfach wissen und dann auch akzeptieren. Und auch lernt man dann, wenn man sich informiert über die Erkrankung, dass man nicht selber schuld ist. Selbst wenn es bösen Streit gegeben hat in der Partnerschaft, Schuld ist die Erkrankung, eben die Veranlagung zu dieser Erkrankung. Depression ist auch eine Hirnerkrankung. Und dass man auch nicht für die Heilung zuständig ist, ebenso wenig wie beim Diabetes mellitus oder anderen Erkrankungen. Das sind ganz wichtige Dinge, die es dann viel leichter machen für den Angehörigen, damit zurechtzukommen. Natürlich ist es wichtig, dass man mutmachend und geduldig an der Seite des Erkrankten ist, aber man ist nicht verantwortlich für die Heilung als Angehöriger. Wir haben es, glaube ich, früher schon mal, Herr Schmidt, haben es früher schon mal auch mal erwähnt, dass es gar nicht wenige gibt. Ich glaube, es waren 30% der Erkrankten, die angegeben haben, dass durch die Erkrankung, durch das gemeinsame Durchstehen dieser ja oft über viele, viele Wochen gehenden Krisensituation sich Partnerschaften sogar vertiefen können. Wenn man sieht, wir halten wirklich zusammen, auch wenn es ganz bitter kommt, das ist dann oft auch eine Erfahrung, die zu einer Vertiefung führen kann. Aber umgekehrt muss man auch sagen, gibt es auch Partnerschaften, die in die Brüche gehen können, wegen dieser massiven Belastung durch diese Erkrankung Depression.
Sie hatten es ja schon angesprochen, Information ist sehr wichtig. Falls man so einen ersten Verdacht hat, das ist noch eine Frage von Hörer Timo. Gibt es Apps, die bei Depression helfen?
Ja, da ist Deutschland sogar ein Stück weit Vorreiter. Es gibt die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind ja psychotherapieähnliche Programme, die man mit dem Handy oder mit dem Laptop durcharbeiten kann und die verschrieben werden können von Ärzten oder von psychologischen Psychotherapeuten. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat das iFight Depression Tool entwickelt. Das ist so ähnlich aufgebaut wie die kognitive Verhaltenstherapie. Da geht es darum, dass man lernt, wie das Denken und das Handeln und das Fühlen zusammenhängen. Da lernt man, wie man sich vor Selbstüberforderungen schützt oder negative Gedankenautomatismen ändern kann. Auch Zusammenhang zwischen Schlaf und Stimmung zu verstehen. Das sind alles so Bausteine und da kann man sich durcharbeiten. Kostenlos bieten wir das an von der Stiftung. Das soll allerdings in einer begleiteten Version genutzt werden. Das heißt, Ärzte oder psychologische Psychotherapeuten, auch viele Hausärzte übrigens, die geben dem Patienten den Zugang und begleiten ihn dabei. Das heißt, beim nächsten Termin wird er nachgefragt, haben Sie das denn genutzt, gibt es Fragen, hilft's? Denn diese Begleitung ist sehr wichtig. Diese Programme wirken deutlich, deutlich besser, wenn da jemand dabei ist, der für Fragen und für Motivation mit zur Verfügung steht. Diese Dinge sind übrigens ähnlich wirksam, was die antidepressive Wirkung angeht, wie eine Face-to-Face-Psychotherapie erstaunlicherweise. Aha, das zeigen übereinstimmend Meta-Analysen. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es ein Ersatz für eine richtige Face-to-Face-Psychotherapie ist, weil es gibt immer noch Dinge, die man nur erkennt, wenn man den Menschen wirklich vor sich hat, zum Beispiel auch krisenhafte Zuspitzungen, die man manchmal erst bei der Verabschiedung dann nochmal spürt, da ist irgendwas noch im Busche und dann nochmal nachfragt und dann merkt, der Mensch braucht noch viel dringender Hilfe, als ich bisher gedacht habe. Und solche Dinge zum Beispiel, die kann so ein Programm natürlich nicht leisten.
Für mein untrügliches Gefühl sind wir heute am Ende einer sehr interessanten und sehr schönen Folge. Herr zu Guttenberg, Sie sind noch da?
Ich bin noch bei Ihnen und habe mit großem Interesse zugehört. Danke auch für die fachlichen Insights, die noch hinzukamen.
Großen Dank, Herr zu Guttenberg.
Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, da heute mitzuwirken. Einen schönen Tag.
Alles Gute.
Alles Gute und gerne wieder bei anderer Gelegenheit. Vielleicht in, ja, man muss ja nicht sagen, in positiverem Rahmen, aber in anderen Zusammenhängen. Alles Gute für Sie und vielen Dank.
Ich freue mich darauf. Alles Gute.
Ja. Herr Professor Hegerl, das war's. Haben wir schon sachdienliche Hinweise aus einem unserer Aufnahmestudios? Nein, das haben wir aber hier bei uns nicht. Aber ich habe, glaube ich, heute nicht wirklich Wichtiges vergessen, oder, Herr Professor Hegerl?
Nein, und wenn, würde ich nicht sagen, Herr Schmidt.
Ja, genau. Das ist dieses Backup-Szenario, wie es ja im modernen Sprech heißt. Das war's für heute. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank an Karl-Leo zu Guttenberg und an Professor Ulrich Hegerl für die Expertise, wie jedes Mal. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Selbstverständlich können Sie alle bisherigen Folgen in der ARD-Audiothek, wann immer und wo immer und wie oft eben auch immer Sie das hören möchten, nachhören. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und eine gute Zeit.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Echte Paare.
Als erstes kam mir in den Kopf, für mich ist Familie Ballast eigentlich.
Echte Probleme.
Dann sind irgendwie die Kinder gekommen, eins nach dem anderen. Und die Zeit, die man miteinander verbringt, die existiert eigentlich nicht mehr.
Und einer, der versucht zu helfen.
Es gibt keine Möglichkeit, hier nur einen faulen Kompromiss zu machen.
Die Paartherapie, der Podcast von NDR 2 mit Host Maria Richter und Paarcoach Erik Hegmann. Ab sofort jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.